Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um ein Ulm-Weltprojekt. Ja, ihr habt richtig gehört, das am Ulm-Kolleg entstanden ist und bei uns zu Gast heute Anna Manusch. Hallo Anna. So, jetzt habe ich vergessen, den Regler hochzuziehen. Jetzt nochmal.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich sage mal ganz kurz, um was es geht. Also es geht im Wesentlichen um Gesundheit, um Prävention, um die Umwelt. Und wenn die gesund ist, hier steht es auf meinem Spickzettel, dann ist auch der Mensch gesund oder der Mensch kann gesund sein. Ja, das ist so der Ausblick. Aber wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen mit Anna selber an, dass sie sich mal so ein bisschen vorstellt, dass ihr draußen wisst, mit wem habt ihr es denn da zu tun.
Genau, ich bin Anna, ich bin 30 Jahre alt. Und habe davor Grafikdesign gemacht und war dann sehr lang reisen. Habe dann eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und unterrichte leidenschaftlich gerne Menschen. Und habe mich dann entschieden, noch ein bisschen tiefer in die Sache zu gehen und meinen Physiotherapeuten zu machen. Und so entstand dann so langsam diese Idee, als ich dann auf der Schule gelandet bin.
Ja, aber was hat jetzt dich konkret daran interessiert, Physiotherapeutin oder Physiotherapie zu unterrichten? Ich meine, das andere, klar, Yoga, da sind so Affinitäten da, aber warum speziell das, warum jetzt eigentlich nicht bei dem Grafikdesign geblieben?
Mir ist dann, als ich angefangen habe zu unterrichten, ist mir aufgefallen, dass eigentlich keiner wirklich gesund ist. Also jeder hat irgendein Problemchen, ein Wehwehchen und irgendwas ist immer eingeschränkt. Und mir war das ganz, ganz wichtig, dass die Leute beim Yoga nicht einfach nur machen, sondern dass sie so ein bisschen verstehen, wie funktioniert eigentlich mein Körper. Beinhaltet für mich natürlich dann auch zu verstehen, wie funktioniert der Körper. Und dann habe ich angefangen, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und so bin ich dann dazu gekommen, Physiotherapie zu machen.
Und wo hast du das gelernt dann?
Die Yoga-Ausbildung, meinst du?
Ja, zunächst mal Yoga und dann die Physiotherapie. Da muss man ja auch eine Ausbildung machen, bevor man es unterrichtet. Klar, ich kann ja auch nicht selber unterrichten, ich muss ja auch mal studieren.
Genau. Ich habe das gelernt vom Dr. Ronald Steiner, der ist auch in Ulm tätig. Und das ist Ashtanga-Yoga, das ist eine sehr aktive Form von Yoga. Ja, man ist mit dem Atemfluss in Verbindung. Und genau, und Physiotherapie mache ich jetzt dann am Ulm-Kolleg.
Ja, aber jetzt nochmal, du hast ja die Physiotherapie. Bist du jetzt in der Ausbildung oder unterrichtest du
dafür? Ich bin in der Ausbildung.
Ach so, genau. Jetzt deswegen.
Genau, ich bin jetzt momentan noch auf der Schule.
Ach, deswegen war das so ein bisschen, guck, deswegen frage ich ja nach. Und weil ich jetzt halt immer von Unterrichten und solche Sachen geredet hatte, dann dachte ich, okay, sie macht das selber, sie ist Dozentin oder wie man das immer nennt.
Genau.
Oder
Lehrerin.
Ach so, nee,
es ist
du
sogar,
bist jetzt, also okay.
Es ist am Ulm-Kolleg auch so, also die Schule, man kann ja ausgebildet werden in Podologie, in Massage und in Physiotherapie. Und ich mache das so, ich mache jetzt erst eine Ausbildung zur Massage, also zur Masseurin, 2 Jahre lang und dann noch 18 Monate dann zur Physiotherapie. Also es geht dann so ein bisschen länger, aber man hat halt einfach, ich habe dann so ein bisschen von allem was, weil ich ja die Menschen im Yoga auch anfasse und dann passt Massage da einfach auch sehr gut dazu.
Ja, Physiotherapie, da steckt ja Physis drin, also der Körper, glaube ich, gell, wenn man
genau.
Das so nennt. Und Podologie, das hat, glaube ich, was mit dem Fuß zu tun,
richtig,
oder?
Richtig, genau, die Gesundheit des Fußes sozusagen, ja.
Ja, ich denke, der ist auch ganz wichtig, weil ich meine, die ganze Zeit steht man ja auf dem Ding, da nicht dauernd, aber viel.
Absolut, ja, man kann ja auch ganz, ganz viele Sachen über die Füße schon machen. Es gibt ja Reflexzonentherapie zum Beispiel, da hat man dann so ein bisschen Einfluss auf die Organe und, also das ist gar nicht so ohne, wie man vielleicht denkt. Also man denkt ja so, okay, die Füße, ja, ist ja langweilig. Man beachtet die ja ganz oft gar nicht so richtig, aber da steckt ganz viel drin.
Ja, jetzt hast du erzählt, dass du ja so im Moment zur Masseurin die Ausbildung gerade machst. Mich würde jetzt mal interessieren, wie eigentlich da so eine Unterrichtsstunde abläuft. Ich meine, oder Unterrichtsstunden. Auf der einen Seite ist ja wahrscheinlich Theorie und dann Praxis. Also fangen wir mal mit der Theorie an.
Genau, also es ist ein therapeutischer Beruf, deswegen haben wir auch zum Beispiel die Innere, ja, wir lernen die ganzen Organe, Physiologie, wir lernen eigentlich alles, wie der Körper funktioniert und die ganzen Erkrankungen natürlich auch, damit wir dann am Patienten arbeiten können. Und praktisch ist das sehr schön, weil wir zum Beispiel Muskelansätze und Ursprünge wirklich an uns einzeichnen. Also jetzt natürlich nicht so richtig wegen Corona, ganz klar, aber in der Regel zeichnen wir wirklich auf uns rum und massieren uns überall und es ist richtig, richtig spannend, weil man einfach den Körper und die ganzen, also das Individuum des Menschen einfach auch dann wirklich im Vordergrund hat. Das ist super spannend.
Wie viele Leute seid ihr denn in der 1. Klasse?
Momentan 16. Wir haben mit 21 gestartet, aber es gibt natürlich immer welche, die abspringen. Und momentan sind wir 16 in der Klasse.
Was sind eigentlich die Voraussetzungen? Was muss man da mitbringen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist die Empathie, ja, so, und das Einfühlungsvermögen, dass man einfach Spaß dabei hat, auch mit Menschen zu arbeiten und es auch gerne macht. Und man darf, glaube ich, auch jetzt keinen Ekel davor haben. Ja, wir haben ja auch Patienten, die dann mal bluten oder so. Ja, man sollte sich jetzt nicht davor ekeln.
Ja, oder einen Hautausschlag haben, dann
ja, alles genau, Mögliche. Genau. Ja, und einfach offen sein, glaube ich, das ist ganz wichtig. Ja, wenn man jetzt auch sehr schüchtern ist, dann tut man sich vielleicht schwierig, auf die Menschen zuzugehen. Ich glaube, das sind so die Grundvoraussetzungen.
Ja, und schulisch, mittlere Reife oder Fachhochschulreife, was braucht man da?
Für die Physiotherapie, soweit ich jetzt weiß, glaube ich, mittlere Reife ist da die Grundvoraussetzung. Für die Massage reicht, glaube ich, auch ein Hauptschulabschluss. Ja, aber man sollte natürlich trotzdem immer gute Noten haben.
Also 2 Jahre geht das dann, genau. Das Ganze.
Genau, und dann ist man fertig und man kann dann, wenn man möchte, nach 18 Monaten anschließend dann zur Physiotherapie weitermachen.
Erzähl mir noch ein kleines bisschen mehr über dieses Ulm-Kolleg. Ich meine, ich kann jetzt insofern nicht so wirklich was mit anfangen, weil ich erstens mal nicht weiß, wo ist das und wer leitet das, so ein paar Dinge, einfach drumherum ein bisschen. Ja.
Also das Ulm-Kolleg ist am Oberberghof und das ist wirklich, also das ist das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, wo ich da hingekommen bin. Es ist ein Wahnsinnsausblick. Ja, man hat den kompletten Ausblick auf Ulm, auf das Münster, man hat die Natur um sich herum. Also wirklich, man geht aus der Schule raus und hat direkt den Wald eigentlich vor der Nase und kann spazieren gehen. Das machen wir natürlich auch sehr gerne in den Pausen. Und das Gelände, das Schulgelände ist sehr groß. Man hat eine unglaublich große Fläche an Wiese. Und da ist dann auch eben die Idee gekommen, was für Umwelt zu machen, für die Umwelt zu tun.
Jetzt muss ich gerade so ein bisschen was von mir selber erzählen. Als Kind bin ich oft, meine Oma und Opa, die in Ehrenstein gewohnt, da sind wir oft von Ehrenstein da nach Oberberghof gelaufen. Das war früher einerseits ein Milchbauernhof und andererseits eine ziemlich bekannte Ausflugsgaststätte.
Da war ein Café, glaube ich.
Ja, war ein Café und das, was du über die Aussicht sagst, das stimmt einfach. Das ist wahnsinnig da oben. Und die Milch war damals schon was Besonderes, die hieß Vorzugsmilch. Also, wenn man vom Oberberghof hat etwas mehr gekostet, aber man wusste, es war die Vorzugsmilch und man wusste, wo die Kühe rumrennen.
Sehr gut.
Okay, also da oben ist es und wer leitet das Ganze oder wer ist der Träger von dieser Schule?
Also die Schule gehört der Frau Dr. Ivanovas. Und der Direktor ist der Herr Schneider, der ist für die Physiotherapie zuständig, genau.
Jedenfalls das Thema heute, das Ulm-Weltprojekt am Ulm-Kolleg und bei mir zu Gast die Anna Manusch. Sie ist Gründerin des Ulm-Weltprojekts. Man muss da auch mal gucken, dass man das L nicht verschluckt, denn das ist ja was Besonderes. Umweltprojekte gibt es ja viele, aber ein Ulm-Weltprojekt. Ja, Anna, was hat's damit auf sich?
Genau, ich habe ja vorher schon berichtet, was für eine wunderschöne Gartenfläche wir haben. Und als ich damals in der Schule angefangen habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich total schade, dass man da nicht mehr draus macht. Ja, es war gerade ein Thema dann, wo dann eben Greta total publiziert wurde und dann kam Italien. Die haben dann, glaube ich, das Thema Umwelt als Pflichtfach eingeführt. Und dann dachte ich, hey, das wird bei uns doch eigentlich auch mal Zeit, dass wir was tun. Wir sind so viele Schüler und bei uns steht ja Gesundheit und Prävention eh schon als großes Thema an der Schule. Und dann dachte ich so, Gesundheit ist nicht nur für uns Menschen wichtig, sondern eben auch für die Natur. Das ist ja ein Zusammenspiel. Und so ist dann die Idee ganz langsam entstanden.
Ja gut, eine Idee. Aber ja, die muss ja dann mit Leben gefüllt werden. Das heißt also, es gibt Zielsetzungen, es gibt dann Verfahren. Was hat man schon gemacht? Also fangen wir mal mit den Zielsetzungen an. Ein bisschen hast du ja schon angedeutet, aber ein bisschen konkreter jetzt.
Genau, also meine Idee war dann so, dass wir so ein bisschen graben in der Schule. Ich war aber dann anfangs tatsächlich erstmal die Einzige, die das machen wollte. Und dann habe ich aber zum Glück von den Lehrern, bei denen ist das total positiv angekommen und die fanden das ganz toll. Und dann habe ich doch, also kamen immer mehr Schüler aus meiner Klasse jetzt, die dann auch gesagt haben, ja, ist eigentlich eine tolle Idee, machen wir mit. Und dann haben wir erstmal das Ganze organisiert, also ein bisschen strukturiert, ja, und geguckt, wir haben uns öfter getroffen und geguckt, wer kann was übernehmen, wer hat welche Stärken. Die einen waren dann, haben dann gesagt, ich grab total gerne, andere haben gesagt, hey, ich interessiere mich für Tiere, ich könnte mich da einbringen. Und so hat das Ganze ein bisschen Struktur bekommen. Und dann haben wir uns zum ersten Mal getroffen, wo wir dann das Okay auch bekommen haben. Und dann haben wir angefangen, dort zu graben und zu sehen, damit einfach das Ganze, also Insektensterben war ja damals auch ein ganz großes Thema, auch mit den Bienen letztes Jahr. Ja, wir hatten ja ganz viele Bienen, die, oder sehr wenig Bienen. Genau, und dann haben wir angefangen zu graben. Und dann haben wir, also so, und so ist dann irgendwie immer mehr entstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss irgendwie noch ein bisschen fester werden, ja, es muss irgendwie mehr Form bekommen, so dass die ganze Schule irgendwie mitbekommt, weil wir wollten ja nicht immer jedem hinterherrennen. Dann haben wir es geschafft, an der Schule eine ganz, ganz große Pinnwand zu bekommen. Ja, wir haben da so einen Gang bei uns in der Schule, da, wenn man da durchläuft und man steht da auch ganz oft rum und uns ist aufgefallen, okay, man steht da eh oft rum und guckt da irgendwie so ins Nichts. Und dann haben wir dort ganz, ganz viele Sachen aufgehängt, so Infos über die Umwelt, was wir gerade gemacht haben. Und zum Thema Plastik und Nachhaltigkeit gibt es extra einen Bereich. Und uns war halt ganz wichtig, dass das alles locker ist, ja, dass wir nicht sagen, wir müssen das jetzt machen, sondern die, die Lust haben, können mitmachen. Die, die keine Lust haben, müssen nicht mitmachen.
Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, ich weiß nicht, manchmal höre ich nicht dann doch nicht richtig zu, weil ich dann doch irgendwie so halb am Knopf bin. Graben. Du hast jetzt ein paar Mal von Graben geredet. Was habt ihr da einen Spaten gehabt oder ist das anders zu verstehen?
Genau.
Das hat mich jetzt völlig irritiert.
Nee, du hast schon richtig verstanden. Also wir kamen dann wirklich mit unseren Schaufeln da an und mit unserem Werkzeug und haben da wirklich erstmal, der Boden war sehr hart und wir mussten da wirklich richtig ran. Da waren dann Gott sei Dank auch genügend Helfer da, also genügend, die mitgemacht haben. Wir haben da wirklich einfach Beete ausgegraben, ja, die ganze Erde verarbeitet, alles locker gemacht und dann kam das Sehen. Und das Schöne ist, es ging dann sehr schnell, hat dann alles wirklich geblüht und es sieht wirklich fantastisch aus. Also wir haben uns dann richtig daran erfreut.
Was habt ihr denn da angepflanzt?
Wildblumen. Also anfangs war die Idee, ob wir nicht vielleicht Tomaten und Gurken und Salat und sowas anpflanzen, aber das muss natürlich gepflegt werden. Das ist natürlich unrealistisch, weil nicht jeder hat Lust, da jeden Tag zu stehen und zu gießen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, etwas zu nehmen, was die Natur von sich aus schon eigentlich verpackt und ja auch macht. Ja, die Natur braucht ja nicht die ganze Zeit Pflege. Und wir haben uns dann für Wildblumen entschieden, die eben gerade für Insekten einfach super sind.
Ja, wollte ich gerade sagen, Insektenfreund, Bienenfreund.
Genau, Schmetterlinge, Insekten, alles, ja, was da ist, genau.
Das heißt, es ist so, also einerseits so eine bunte Naturwiese jetzt oder irgendwas?
Es ist eine
so
bunte Naturwiese. Wir haben aber noch, eine Stelle haben wir mit Lavendel ausgegraben, weil der ist auch sehr pflegeleicht und Lavendel ist ja so, wirkt sehr beruhigend. Wir haben gesagt, gerade wenn da Examen und alle nervös sind, dann ist es vielleicht ganz schön, dann können die Schüler zum Schnuppern kommen.
Meine Nase voll durchziehen.
Genau, ja. Genau.
Ja, und ja, da hat es also dann Bienen und wahrscheinlich Wespen, Hummeln, alles, was es so gibt.
Libellen nicht, die halten sich ja eher am Wasser auf.
Ah, stimmt, da oben ist ja jetzt eher etwas trocken.
Ja. Genau, ja. Wir wollen aber auch noch ein paar Wasserstellen ausstellen, damit natürlich auch die Vögel, wir wollen noch gucken, dass natürlich, das ist ja alles ein Einklang, ja. Wenn die Vögel da sind, sind die Insekten da und umgekehrt und dann gucken wir, dass wir da noch ein bisschen was tun.
Jetzt fällt mir gerade ein, da oben, Universität, alles, da ist ja auch der Botanische Garten. Habt ihr da auch schon ein bisschen mal reingeschnuppert? Mal
nee, das haben wir nicht gemacht. Kommt, wie gesagt, Corona war uns da natürlich so ein bisschen im Weg, das war so ein Thema. Aber was mir auch gerade noch eingefallen ist, was in unserer Schule ja auch ein ganz, ganz großes Thema ist, ist das Thema Papier. Ja, wir haben ja Unmengen an Papier, was wir dort verbrauchen, weil wir Skripte ohne Ende haben. Und dann kam auch irgendwann die Idee, doch einfach zu sammeln. Ja, es wird ja so viel weggeworfen. Dann haben wir so so Kisten gebastelt und aufgestellt, dass die Schüler da wirklich das ganze Schmierpapier reinschmeißen. Dann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich eine super Idee, das an Kindergärten zu spenden, ja, weil die Kleinen, denen ist es ja egal, was da hinten auf der Rückseite drauf ist, die malen dann ja drauf los. Und so haben wir da praktisch auch nochmal so ein bisschen was Gutes tun können.
Mhm. Mhm. Also das Ganze ist jetzt also so eine, wann ist denn das losgegangen da?
Letztes Jahr, ja, also noch vor Corona auf jeden Fall.
Also so irgendwann im Januar, Februar.
Ja, genau, ja,
als man
so
aber noch nicht wusste, was jetzt da einem genau blüht sozusagen.
Genau.
Ja. Und ihr habt es dann also trotz Corona dann so weit realisiert,
ja,
dass ihr das da...
Genau, so, also anfangs war noch kein Corona, dann konnten wir noch graben, da waren wir noch ohne Maske, glaube ich, ja genau, und dann ging es so langsam los. Und dann war es echt schade, weil das war ja dann, glaube ich, im April oder so ging es dann los, gell?
Ja, zuerst hieß es, Masken bringen nichts, ja klar, weil man keine hatte.
Genau, ja genau, da gab es ja noch keine. Genau, ja, und dann waren uns so ein bisschen die Hände gebunden, weil die Schule war dann ja geschlossen auch, wir hatten dann alle Online-Unterricht. Und da haben wir dann einfach so ein paar Ideen gehabt, was wir halt für die Tafel machen. Und dann ging es danach eigentlich im Winter wieder erst richtig los. Hm. Und dieses Jahr natürlich dann auch. Wir waren auch schon fleißig dieses Jahr im Graben.
Ja, Winter, klar. Also draußen tut sich nichts oder wenig, klar.
Da haben wir nicht viel Arbeit. Also draußen haben wir dann nicht viel Arbeit. Wir schauen dann, dass wir Projekte, also wir wollten dann eigentlich noch so einen Kleidertausch Projekt starten, weil wir doch so viele Schüler sind und man kennt das ja, also jeder kennt das ja, man hat immer Klamotten, die man vielleicht nicht anzieht oder man hat ja meistens eh zu viel. Und dann wollten wir so einen Tauschtreff machen, wo man sich so ein bisschen austauschen kann, um auch das, um diesen Kauf zu vermeiden von den vielen Klamotten. Aber da war das halt eben auch wegen Corona alles ein bisschen schwierig.
Anna, wenn man so viel Arbeit reinsteckt, dann soll das ja auch nach außen Früchte tragen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich irgendwie vor, ja, mit anderen Schulen, anderen Institutionen was zu machen?
Genau, das war auch eine Idee von uns, dass wir vielleicht dann andere Schulen dazu inspirieren könnten, auch mitzumachen. Ich meine, das betrifft uns ja alle, das Thema Umwelt und die Gesundheit unserer Umwelt. Und es wäre natürlich super, wenn das andere inspirieren würde.
Ja, jetzt möchte ich den Begriff Gesundheit, Umwelt, was das alles miteinander zu tun hat, doch nun so ein kleines bisschen vertiefen an einem Beispiel. Du hast vorher so ein bisschen von Plastik hast, glaube auch irgendwann, also zumindest in der Vorbesprechung hast du Plastik angesprochen. Plastik, wie geht ihr damit um?
Das muss natürlich jeder für sich wissen, gell, wie er damit umgeht, aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade zur Corona-Zeit war das ja ein ganz großes Thema, weil wir mussten so Plastiksäcke immer tragen, um uns vor Corona auch zu schützen, damit wir halt so wenig Kontakt wie möglich haben. Und da haben wir dann zum Beispiel auch dafür gekämpft, dass wir das irgendwie umsetzen können und dann dafür alte Bettbezüge oder so nehmen, die wir dann einfach waschen. Das war zum Beispiel so eine Sache, weil wir einfach Unmengen an Plastiksäcken verbraucht haben dann und natürlich Handschuhe und so weiter. Genau, und wir schauen halt, dass wir auf eine lockere Art so ein bisschen informieren, wo zum Beispiel gerade mit diesem Thema Meer, es landet ja alles im Meer und dann hängen wir halt immer wieder auf die Tafel, die wir dort ja bekommen haben, neue Infos auf, wo man dann, sag ich mal, draufschaut und nicht dazu gezwungen wird, ja, sondern jeder darf, aber keiner muss.
Ja, Öffentlichkeitsarbeit, das ist ja auch so eine Geschichte. Einen Teil machst du jetzt schon, du bist hier bei uns zu Gast. Was macht ihr da sonst noch? Irgendwie Zeitung, Plakataktion, irgendwas mal. Gut, das ist jetzt natürlich schwierig in der jetzigen Zeit, aber man kann vielleicht auch sagen, was habt ihr vor? Ob ihr vielleicht mal irgendeine Aktion in der Fußgängerzone oder sonst wo macht. Was ist da geplant? Was macht ihr?
Genau, das war so eine Idee von mir auch, dass wir das in der Fußgängerzone mal irgendwie, also ja, uns irgendwie ein bisschen zeigen, sage ich mal. Und wie du sagst, es ist gerade jetzt alles ein bisschen schwierig, da überhaupt irgendwas zu tun. Also uns waren wirklich die Hände gebunden. Zeitung auf jeden Fall. Wir haben gesagt, wir möchten auf jeden Fall noch einen Artikel in der Zeitung und gerade zum Sommer, wir haben immer so ein Sommerfest bei uns an der Schule, was jetzt auch leider ausgefallen ist und sicherlich nochmal ausfallen wird. Aber gerade da dachten wir, vielleicht kann man da ja mit anderen Schulen kooperieren, ja, dass man da so ein bisschen Werbung macht, andere, so einen Stand aufstellt, ja, wo die anderen dann so ein bisschen inspiriert werden. Was machen die eigentlich? Was kann man eigentlich tun für die Umwelt? Ja, solche Sachen. Das wäre dann so die Öffentlichkeitsarbeit. Aber das Projekt ist ja noch sehr, sehr frisch. Wie gesagt, uns gibt's jetzt seit einem Jahr und wir sind gerade mehr oder weniger noch mit der Schule beschäftigt. Also wir versuchen jetzt in der Schule viel zu machen, noch mehr zu graben. Wir haben uns auch überlegt, eventuell so ein draußen Klassenzimmer zu bauen, ja, wo die Schüler dann halt die Möglichkeit haben, dann draußen auch zu sitzen. Genau, und dann kommt natürlich die Öffentlichkeitsarbeit.
Das heißt also, so Dinge wie Homepage, wie Facebook oder Instagram, da habt ihr jetzt noch nichts gemacht?
Da haben wir nichts, aber es wird tatsächlich über die Schule schon ein bisschen Werbung gemacht. Ja, wir werden im Newsletter immer wieder erwähnt und unsere Schule hat ja auch Instagram und da werden auch immer wieder Artikel vom Umweltprojekt gebracht.
Ja, jetzt muss ich immer noch ein bisschen nachhaken. Also die Gesundheit, das liegt mir schon sehr am Herzen. Es gibt ja so viele, ja, ich sage also mal, wie nennt man es immer so, Zivilisationskrankheiten. Mhm. Da fallen mir jetzt ein paar ein, aber was fällt dir dazu ein?
Zivilisationskrankheiten?
Ja, oder Dinge, die eben ja mit einer kaputten Umwelt zu tun hat. Ich meine, manche Krankheiten, die hat man halt irgendwie. Mhm. Also da, manches, da kannst du nichts machen. Aber es gibt ja auch sicherlich Krankheiten, die haben ganz spezifisch was mit der Umwelt zu tun. Also ich denke jetzt mal ganz konkret, früher in Ruhrgebiet oder sonst, da war ja die Luft verpestet, wie ist genau. Hier und da war ja kein Problem, ja, dass da Lungenkrankheiten da waren, war ja kein Problem, klar.
Genau, natürlich die ganzen Lungenerkrankungen, ja, das ist ja auch so ein Thema, was wir dann auf unserer Tafel haben mit Fahrgemeinschaften, ja, dass wir einfach so wenig Verbrauch haben, also so Abgasverbrauch und so. Ja, ansonsten, ich glaube auch Allergien sind ein ganz großes Thema und allgemein die Ernährung, ja, das hat ja auch was mit der Umwelt zu tun. Was esse ich? Was kommt aus meiner gesunden Umwelt oder lasse ich es von irgendwo herfliegen? Das sind ja auch immer so Themen, über die wir informieren, ja. Oder auch so ganz banale Dinge. Ist mir neulich auch gekommen, so was man mit Deckel kocht, ja, dass man den Deckel auf den Topf tut, um zu kochen. Das sind so Kleinigkeiten, die vielen vielleicht einfach gar nicht bewusst sind, aber auch da, um die Energie zu sparen, ja, denn wir rauben ja der Erde die Energie, die auch ja uns dann irgendwo fehlt. Und das, ja.
Du meinst jetzt also ganz konkret im Sinne der Wärmelehre der Physik, Deckel drauf.
Richtig, ganz, ganz simpel gedacht, genau. Und das sind so kleine Dinge, womit wir halt versuchen zu informieren und gleichzeitig sind diese ja diese kleinen Schritte, die dann was verändern.
Mhm. Naja, jetzt muss ich mal wieder was von mir erzählen. Gelegentlich macht man das ja auch. Ich habe gerade in der zweijährigen Berufsfachschule habe ich gerade so Wärmelehre gemacht und da habe ich eine schöne Aufgabe gefunden zum Thema Kartoffelkochen. Und da geht es eben auch darum, dass man dann auch, wenn es blubbert, ein bisschen zurückdreht, dass es nur leicht blubbert und nicht alles verdampft und Deckel drauf oder mal wenig Wasser, aber gleich den Deckel abschließen mit so Dampfdruck.
Genau.
Solche Dinge, das heißt, sowas besprecht ihr dann auch so ein bisschen.
Genau, das sind auch immer wieder Themen, ja.
Und ansonsten, was hat eigentlich jetzt für dich ganz persönlich so Ernährung, das geht jetzt vielleicht ein bisschen ins Persönliche, aber was sind so deine Tipps, deine Vorlieben bei der Ernährung?
Also,
ich meine, ich rede jetzt mit dir über Umwelt, über Gesundheit, jetzt will ich natürlich schon auch wissen, wie hältst du es damit?
Das ist, ja,
also
natürlich.
Also wenn es zu direkt ist, dann sagst du es halt nicht.
Nein, alles gut. Nee, natürlich, also ganz simpel, du bist, was du isst, du kennst das ja bestimmt auch. Das, klar, wir sind nur gesund, wenn wir uns auch gesund ernähren und dann auch gucken, dass das, was wir essen, natürlich eben vielleicht saisonal ist, ja. Und ich meine, also ich persönlich finde, dass die Natur um uns herum, da wo wir uns gerade befinden, uns genau das zur Verfügung stellt, was wir brauchen, um gesund zu sein. Und wir Menschen neigen oft dazu, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt eine Avocado von dort oder eine Banane von dort und hat ja auch alles seinen Weg, ja. Und ich glaube, dass das allein, da finde ich, beginnt schon Gesundheit und auch eben dieses Umweltbewusstsein, ja. Da finde ich, fängt es schon an, woher kommt eigentlich mein Essen?
Mhm. Ja, also Weihnachten, ich habe mir das abgewöhnt, Weihnachten Erdbeeren zu essen. Das muss
ja, das ist ja genau. Ja.
Ich esse die jetzt, wenn sie hier auf dem Feld wachsen. Was ist eigentlich so jetzt im Moment so deine Lieblingsspeise? Ich weiß, es ist ein bisschen persönlich, aber trotzdem, weil es geht ja um solche Themen, um was ganz Persönliches. Also, ja. Was magst du besonders?
Also ich ernähre mich sehr gesund und also sehr viel Gemüse und Obst muss es schon sein. Ich bin auch selber Vegetarier schon sehr, sehr lange. Mhm. Und meine Lieblinge, oh Gott, ich weiß es gar nicht. Das passt jetzt irgendwie gar nicht, aber ich glaube Pizza.
Ja, nee, ich meine, Pizza ist ja auch.
Das natürlich ist ja auch selbst, so, da, natürlich
man,
selbst.
Solange man keinen Schinken und keinen Thunfisch drauf tut,
nein, das gibt's
dann ist es ja, wenn man es selber macht und, ja. Und dann entsprechend die Zutaten hier lokal einkauft, ich meine Weizen oder was da immer reinkommt, ja. Vielleicht kann man auch mit Dinkel eine Pizza machen, könnte ich mir
natürlich,
schon auch
das,
vorstellen.
Natürlich, genau, ja. Vollkornmehl auf jeden Fall, solche Sachen. Na klar, das geht immer und selbstgemacht immer, ist immer am besten. Wie gesagt, man isst, was man isst. Ja, ansonsten, ich esse sehr viele Gurken. Das ist, glaube ich, auch ganz lustig, weil ich immer so eine ganze Gurke esse und alle lachen mich dann immer aus und Äpfel und alles, was halt gerade da ist. Ja, im Winter ist es dann halt oft eher Kohl, weil das gerade einfach da ist. Ja. Im Sommer dann vielleicht auch mal Beeren eben, weil die ja auch einfach gerade, ich glaube, wie gesagt, der Körper braucht genau das, hat genau das um sich herum, was er braucht, ja.
Also, du ernährst dich saisonal und lokal, um das
so
mal
gut, so gut es geht.
So
natürlich,
geht, alles geht
man
nicht
macht,
immer
genau,
nicht. Ja,
also, ich finde, man muss ja so einen Mittelweg auch gehen. Klar gibt es mal Ausnahmen, dass ich mir auch mal eine Avocado hole oder auch mal eine Banane esse. Ganz, ganz klar. Also ich bin da nicht so strikt, aber ich versuche es so gut, wie es für mich halt geht, zu sein auf jeden Fall.
Ja. Nee, Avocado, ein bisschen Portwein.
Zum Beispiel.
Ja, es kommt ja immerhin, der Portwein ja immerhin aus Europa, das ist ja nicht so weit weg.
Ja genau, das ist ja auch noch in Ordnung. Ja. Ich finde, Bananen finde ich sind so ein ganz, das ist bei mir so ein kritisches Thema, ja, weil die werden ja, die haben ja den ganzen Weg, ja, mit Schiff, mit Zug, mit LKW, die haben ja den gesamten Weg so mit allem, was da ist und das ist ein weiter Weg für eine Banane.
Es geht unter Umständen, weil die Kanaren gehören ja zu Spanien und da gibt es auch welche, aber das sind ganz kleine.
Ich glaube,
die gibt es so normal nicht, die sind hier schon ausgesucht. Ja. Was ist. Also so im normalen Supermarkt kriegst du garantiert keine.
Genau, das glaube ich auch. Ja.
Ist aber ganz lecker. Tja, und die Anna, die hat mir vorher ein Säckchen gezeigt und das hat sie jetzt hier stehen und jetzt interessiert mich dann doch, was ist da drin?
Genau, das habe ich heute mitgebracht für dich. Da sind Saatbomben drin, die haben wir Schüler selber gemacht.
Saatbomben?
Ja, genau. Ich glaube, manche sagen auch Saatkugeln, bei uns heißen sie Saatbomben. Genau, da wird einfach Erde mit Heilerde gemischt und mit Samen und ein bisschen Wasser und dann werden daraus Kugeln geformt und die kann man dann draußen werfen, ja, und dann wachsen Wildblumen. Die haben extra welche ausgesucht, um eben dem Insektensterben so ein bisschen entgegenzutrotzen. Mhm. Genau, und dann wird alles ein bisschen bunter und schöner.
Das ist jetzt, also, an was erinnert mich das so? Mir fällt doch so ein Begriff ein, Guerilla Gardening.
So was Ähnliches.
Stimmt das, oder? Guerilla Gardening,
genau.
Das gibt's doch.
Genau, so was Ähnliches ist es eigentlich auch. Halt ganz wild und frei und das ist, glaube ich, ganz...
Also so eher, ja, Bomben, also eher Handgranaten.
Ja, genau.
Und was sind da für Samen drin? Also so Wildblumen ist ja relativ. Was habt ihr denn da alles reingemacht?
Das ist eine Wildblumensammlung, die haben wir gekauft und das ist speziell jetzt für die Bienen. Wir haben auch welche für Schmetterlinge und wobei ich finde, da unterscheidet sich ja gar nicht so viel. Also die Insekten gucken jetzt nicht so direkt drauf wie wir. Genau, und es ist jetzt einfach wirklich für Insekten speziell. Wildblumen, die dann auch keine Pflege oder sowas brauchen, wie jetzt, wenn man irgendwie sich selbst was holt und einpflanzt. Das ist alles, macht die Natur ganz von alleine.
Jetzt hast du schon ein paar Mal während der Sendung einerseits Insekten, aber ganz speziell Bienen genannt. Warum? Ich meine, ich weiß es, aber manchen ist es nicht so klar, warum sind Bienen so wichtig?
Naja, es ist ja, wie gesagt, alles ein Kreislauf, ja. Und die Bienen verteilen ja die ganzen Pollen, damit wieder neue Blumen wachsen. Es ist ja ein Kreislauf. Und wir hatten ja das Thema letztes Jahr, dass wir zu wenig Bienen hatten, laut den Medien. Und also mir ist es auch aufgefallen. Also ich habe, glaube ich, letztes Jahr fast gar keine Bienen gesehen. Also Wespen schon, Hummeln schon, aber Bienen habe ich ganz, ganz selten gesehen. Und wir dachten uns dann, das ist ja ist ja schade, wenn es ausstirbt. Ich glaube, in Asien ist das sogar ein Thema, ich weiß nicht genau wo, aber da ist es ein ganz großes Thema, weil die haben gar keine Bienen mehr. Und da müssen dann die, da gibt es dann so Feldarbeiterinnen und die müssen dann rumlaufen und wirklich diese Pollen verteilen, weil es einfach keine Bienen mehr gibt. Ja, und da wollen wir ja nicht hin.
Ja, das habe ich sogar mal gesehen, ich glaube auf Arte war es, dass das Problem zum Teil auch am Bodensee ist. Also irgendwo war das auch mal, da mussten die dann auch irgendwie rumlaufen und das so von Hand bestäuben. Und genau. Dann habe ich auch gehört in die USA teilweise, da fahren dann irgendwelche Imker mit Lastwagen genau. rum und lassen dann die Bienen da raus und irgendwann hoffen sie, dass sie wieder reinkommen.
Genau, das ist ja eigentlich total traurig. Ja? Ja. Das ist ja eigentlich eine Sache, die Natur von alleine macht. Und die sterben natürlich aus. Wir belagern ja die Natur. Ja? Deswegen war uns das ganz wichtig, dass wir da wenigstens ein bisschen irgendwie was tun können.
Also mir ist das auch aufgefallen, also vor ein paar Jahren jetzt eher. Wir wohnen ja hier in der Gegend so ein bisschen zu mir, aber hinten. Hinterm Haus hat so eine Wiese oder ein Rasen, was auch immer das ist, man weiß nicht so genau. Und da war die letzte Zeit also immer, ja, keine Bienen mehr, keine Insekten, aber letztes Jahr kamen sie dann wieder und haben mich richtig gefreut. Dachte ich, okay, der Klee und da sind wieder ein paar und die Hummeln, die sind, wie sagt man, die sind so chillig.
Genau. Mir ist das auch aufgefallen. Also dieses Jahr habe ich sogar schon Bienen wieder gesehen. Wie gesagt, letztes Jahr war es extrem. Und was ich auch sehr schade finde, ich habe schon lange keine Glühwürmchen mehr gesehen. Das habe ich als Kind immer gesehen. Ich habe das so geliebt und ich habe schon so lange keine Glühwürmchen mehr gesehen. Und das ist natürlich... Ja.
Ja gut, das Problem ist natürlich, dass die nur ganz kurzfristig auftauchen. Das sind ja immer nur so Mitte, Ende Juni, so um den Dinger da, um den Dreh rum. Und ja, also muss man vielleicht an Galgenberg kommen.
Ja.
So in Juni. Die Dinger heißen ja auch Johanniswürmchen, auch so wie die Johannisbeeren. Das ist ja auch so St. Johannes, das ist ja so mit Ende Juni, so Sommersonnenwende. Ja, da sind die dann da, wenn es warm ist.
Ja.
Ja, da oben, ich weiß, wo es welche hat, wenn es noch welche hat.
Also, genau, wenn es noch welche hat.
Wenn es noch welche hat, dann müsste ich, also das ist eine gute Idee, dass du mir das mich erinnerst, dann müsste man mal wieder gucken. Ja,
ja.
So, das ist ja, spielt doch, glaube ich, irgendwie bei Shakespeare auch irgendwie eine Rolle, die Glühwürmchen, ich weiß es nicht, beim Sommernachtstraum, glaube ich, ja.
Ja, das weiß ich nicht. Aber ich bin halt selber sehr, sehr viel draußen und da achte ich natürlich auch auf die Natur, weil mir das sehr wichtig ist und das ist mir tatsächlich aufgefallen, das mit den Glühwürmchen. Also wenn du welche siehst, bitte sag mir Bescheid.
Okay, dann müssen wir nachher mal die Telefonnummern oder E-Mail austauschen, dann kann ich dir, wenn ich Glühwürmchen sehe, kann ich dann dir schreiben und sagen, Anna, da oben am Galgen da sind welche und
das wäre super.
Mal vorbei.
Das wäre super.
Und hinterher bringe ich ja selber gemachte Pizza mit.
Ja, genau. Genau. Schön saisonal und gesund. Genau.
So.
Ja, das Thema mit den, genau, das ist mir auch gerade noch gekommen, mit den Fröschen. Ja, das ist ja auch so ein Thema. Eine Kollegin von mir, die auch Ulm-Weltprojekt teilnimmt, die geht immer zum Fröscheln. Das kennen ja auch ganz viele nicht, gell?
Das ist ein komischer Ausdruck.
Das klingt komisch, genau, aber die werden ja auch immer überfahren, weil die springen ja auch über die Straße und die sammelt die dann echt ein. Und die meinte dann auch, also die haben dann manchmal an einem Abend, wenn die dann da arbeiten, bis zu 700 Fröschen und Kröten, die sie dann einsammeln und die wieder zurückbringen halt zum Weiher. Ja. Also ist das beeindruckend,
ja. Ja klar, die haben halt ihre Laichzeit und dann
genau.
ist es halt, die wissen halt, oder von ihrer Natur her, jetzt müssen wir zu dem Teich oder in das Gebüsch oder was auch immer und klar,
genau.
da ist eine Straße da und die gehört eigentlich von Natur aus da nicht hin.
Genau, die gehört da ja eigentlich nicht hin, aber sie ist halt da. Und deswegen, das meine ich, das sind so kleine Schritte, die man tun kann. Ja.
Hat ja nicht überall so Froschtunnel. Gell?
Nee, zum Glück. Wäre ja auch zu viel sonst.
Ja. Aber jetzt sind wir eigentlich schon am Ende unserer heutigen Sendung. Es geht um das oder ging um das Ulm-Weltprojekt am Ulm-Kolleg und zu Gast ist oder war die Anna Manusch. Ja, Anna, wie soll es jetzt eigentlich noch weitergehen? Was sind so für die nächsten Tage, Jahre, Monate, was auch immer? Wie soll es weitergehen?
Also wir wollen natürlich weiterhin noch ein bisschen ausgraben. Wir haben, wie gesagt, eine Riesenfläche. Wir haben da noch viel zu tun. Und es wäre natürlich schön, wenn wir noch ein paar Schüler, gerade die neuen Klassen, die dann kommen, so ein bisschen inspirieren könnten, auch mitzumachen. Weil wenn wir nicht mehr da sind, wäre es natürlich schön, wenn das Projekt einfach erhalten bleibt. Ich meine, das Thema Umwelt betrifft uns alle und es gibt immer was zu tun in dem Bereich.
Ja, meine übliche Frage noch, was habe ich vergessen zu fragen, was möchte ich noch loswerden?
Also von meiner Seite aus eigentlich nichts mehr.
Ja, also ich fand es jetzt eine ganz interessante Geschichte und ich wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit eurem Umweltprojekt, mit dem Ulm-Weltschutz. Also Ulm an sich ist ja schon schützenswert, also mal, das ja, muss ich jetzt auch so mal loswerden, dieses Wortspiel. Und wir haben eine ganze Menge gehört und ich habe also auch wieder eine ganze Menge gelernt und das ist also für mich immer so ein bisschen ein Indiz dafür, dass die Sendung hoffentlich auch für euch draußen interessant war. Ja, Anna, dann ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir oder euch und euch viel Erfolg bei eurem Ulm-Welt-Umweltschutzprogramm.
Vielen Dank.
Und wenn es mal wieder was Größeres gibt, klar, es gibt viele Möglichkeiten, also auch in der Ulmer Freiheit, einfach mal wieder bei uns vorbeischauen. Ja, das war die Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und ihr seid draußen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.